Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, das war wirklich ein kurioses Tor. 1:0 für den Wind. So lautete die Schlagzeile. 1:0 für den Wind. Es ist schon ein paar Jahre her, dieses Fußballspiel zwischen Maccabi Haifa und Dynamo Kiew. Und es war windig, sehr windig. So windig, dass sich die Palmen bogen. Haifas Torwart Asaf Mendes machte einen kräftigen Abschlag. Doch was passierte? Der Wind pustete den Ball geradewegs zurück, geradewegs ins eigene Tor. 1:0 für den Wind. Ganz so kräftig wie bei jenem Fußballspiel ist es heute hier nicht. Aber immerhin, es weht hin und wieder ein kleines Lüftchen. Das kann man schon merken. Ich habe mal hier so ein tolles Ding mitgebracht. Ein Windmessgerät. Jetzt habe ich einfach mal die Frage, was meint ihr? Ihr sollt mal schätzen, wie hoch ist die Windgeschwindigkeit in Stundenkilometer gerade so im Moment?
Also jemand hat gesagt 3. 3 km/h? Gibt es andere 18. Vorschläge?
5, 8.
26, oh, da hinten weht's besonders kräftig.
Also ihr Lieben, ihr seid gar nicht so schlecht im Schätzen. Es ist tatsächlich, wenn ich das hier so beobachte, die paar Sekunden, es schwankt zwischen 3 und 5 km/h. Also gut geschätzt. Nun, Wind kann aber wirklich auch viel, viel kräftiger sein. Die höchste je gemessene Geschwindigkeit einer Windböe ist sage und schreibe 408 Stundenkilometer. 1996 während des tropischen Zyklons Olivia auf der westaustralischen Insel Barrow Island. Wahnsinn! Was für eine Geschwindigkeit, ja vielmehr was für eine Kraft. Auch wenn der Wind bei jenem Fußballspiel in Haifa in Israel wohl nicht ganz so kräftig blies, hatte er es doch auch damals in sich. Offensichtlich scheint das ja so zu sein, dass in Israel manches Mal starker Wind weht. Zumindest wenn wir die Pfingstgeschichte lesen. Wir haben sie ja eben gehört. Und da war auch von einem gewaltigen Wind, geradezu Sturm, die Rede. Wir kennen ganz unterschiedliche Arten von Wind. Wind kann etwas sehr Gutes sein, kraftvoll, voller Energie und ringsum Hohenhorst wimmelt es ja bereits von Windkraftanlagen. Wind kann aber auch zerstörerisch und hinderlich sein, wenn man an so manchen Hurricane denkt. Und Wind kann auch schlichtweg lästig sein. Und er kann auch sanft und zart sein. Wie wohltuend, wenn so ein leises, warmes Lüftchen an einem lauen Sommerabend unser Gesicht sanft berührt. Und gut ist auch so ein schöner, kräftiger Rückenwind, der einen nach vorne bringt. Pfingsten für die Jünger Jesu und ich hoffe und denke auch für uns bedeutet das Rückenwind. Und das ist das erste Rückenwind. Hören wir nochmals den Anfang dieser beeindruckenden Pfingstgeschichte, die so voller Dynamik ist. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen. Das Wirken des Heiligen Geistes wird mit zwei Begleiterscheinungen beschrieben. Ein Sturmwind und Feuerflammen. Wie immer man sich das nun real vorstellen muss. Es sind ja Vergleiche, es steht wie ein gewaltiger Sturm und wie von Feuer. Beides ist Ausdruck großer Kraft und Energie. Und beides ist schon im Alten Testament immer wieder im Zusammenhang mit dem Wirken des Heiligen Geistes erwähnt. Denken wir etwa an die Wolkensäule oder auch die Feuersäule. Beide führten das Volk Israel durch die Wüste nach dem Auszug aus Ägypten. Und es ist ganz besonders der Wind, der mit Gottes Geist in Verbindung steht, mit dem Heiligen Geist, denn das fängt schon im Namen an. Im Hebräischen heißt der Geist Gottes Ruach. Das klingt schon nach einem Hauch, nach einem Wind. Ruach. Und das ist interessant. Es ist dasselbe Wort im Hebräischen, was für Geist benutzt wird und für Wind. Im Griechischen übrigens genauso, Pneuma. Und das passt ja. Wind und Gottes Geist, die haben viel gemeinsam. Beide sind unsichtbar. Und doch können wir sie sehen, nämlich in den Wirkungen, in den Auswirkungen. Der Wind bewegt die Zweige und Blätter des Baums oder treibt die Flügel eines Windrads an, hat Kraft, bewegt. Und genauso der Geist Gottes. Er bewegt, er setzt Menschen in Bewegung. Wir können ihn nicht sehen, so wenig wie wir Gott selbst sehen können. Aber wir können sehen, was er bewirkt. Und das, ihr Lieben, ist schon wirklich, ich sage bewusst, beinahe ein Gottesbeweis. Mensch, machen wir uns das doch mal wirklich bewusst, was da passiert ist. Da ist ein Dutzend Typen, die größtenteils weder studiert haben, noch eine höhere Schulbildung genossen haben, einfache Handwerker, Fischer, Provinzleute aus Galiläa. Heute würde man sagen Hinterwäldler, so galten die Leute aus Galiläa. Und es waren ängstliche Gesellen durchaus, die sich nach Jesu Tod in Panik zurückgezogen, versteckt, verschlossen, eingeschlossen haben. Und dieses Häufchen erlebt in sich eine unglaubliche Veränderung. Eine Veränderung, die die Welt bewegt bis heute. Die fangen an, frei zu predigen. Sie gehen in alle Welt. Ja, sie sind bereit, für Jesus zu sterben. Die Kirchengeschichte lehrt uns, dass von den 12 Aposteln 11 für Jesus, für ihren Glauben den Märtyrertod gestorben sind. Waren sie verblendet, wie manche islamistischen Selbstmordattentäter, die märtyrermäßig sterben wollen, um ins Paradies zu kommen? Wenn wir die Schriften der Apostel lesen und ihre Zeugnisse, dann kann ich von solch einer Verblendung nicht spüren. Also muss doch das andere stimmen. Dass sie es sich nicht eingebildet haben, sondern dass es real ist, eine reale Erfahrung des Glaubens, dass Jesus Christus lebt. Und das hat sie bewegt. Aber selbst die Erfahrung kann schwanken und wackeln. Gefühle können auf und ab haben. Und deswegen zeigt sich hierin das Wirken des Heiligen Geistes, der ihnen diese Kraft gegeben hat. Und ihre Botschaft ist nicht zu stoppen. Sie geht weiter und weiter und weiter. Und es tritt genau das ein, was Jesus vorhergesagt hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Und genau das ist passiert. Über Hohenhorst bis hin zu den entferntesten Inseln. Überall ist Gottes Wort schon da gewesen, schon hingekommen oder fast überall. Die Missionare weltweit sind dabei, den Auftrag zu erfüllen. Das ist aber die Kraft des Heiligen Geistes und nicht menschliche Kraft und menschliches Vermögen. Mit großen Hoffnungen und Erwartungen steht da eine junge Frau vor einem ehrenwerten Komitee. Sie hat sich beworben und dann hört sie schließlich das schockierende Urteil: wegen mangelnder Intelligenz als untauglich für die Mission befunden. Doch Gladys Aylward lässt sich nicht entmutigen. Im Vertrauen auf Gott und erfüllt von Liebe zum chinesischen Volk und bewegt von der Kraft des Heiligen Geistes, macht sie sich mit ihrem mühsam als Hausmädchen über Jahre verdienten Geld auf den langen Weg nach China. Und dort wird sie dieses unbegabte und untaugliche Mädchen zu einer der bedeutendsten Missionarinnen in der Geschichte Chinas. Sogar Hollywood hat diese Biografie verfilmt, fasziniert von diesem Wirken des Heiligen Geistes. Die Herberge zur sechsten Glückseligkeit, vielleicht kennen Sie diese alte Schwarte noch mit Kurt Jürgens und Ingrid Bergmann. Eine von Menschen als unbegabt angesehene Frau war begabt mit Gottes Geist. Und das reicht, weil er ihr Rückenwind war. Deshalb konnte sie niemand aufhalten. Ich habe mal einen tollen Satz gehört, den könnt ihr euch merken. Ich habe ihn mir auch gemerkt. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Gott beruft nicht die Befähigten. Also die, die Alleskönner, die immer vorne stehen, die Überbegabten. Na klar kann er die auch berufen. Aber das Entscheidende ist, er befähigt die Berufenen. Das ist etwas ganz anderes. Denn es sind nicht unsere Leistungen, unsere Gaben und unser Können. Es ist der Rückenwind des Heiligen Geistes. Lass dir doch nicht einreden, ach, du taugst nichts, du bist ungeeignet, du kannst nichts, du bist unbegabt. Unsinn! Mit Gottes Geist kannst du Rückenwind bekommen. Er kann dich gebrauchen. Lass dir den Platz zeigen, wo er dich haben will. So wie in jener Schulklasse ein Junge in der Grundschule, er war der schlechteste von allen Schülern. Und als die neue Lehrerin kam, sagten die Kollegen zu ihr: vergiss es, mit dem ist nichts los. Er kam auch aus ganz schwierigen familiären Verhältnissen, aber diese Lehrerin hat an den Jungen geglaubt und hat ihm immer wieder Mut zugesprochen, hat ihn begleitet und unterstützt. Irgendwann hatte er die Schule geschafft, mehr mit Hängen und Würgen, aber er hat sie geschafft. Aber dann, nach Jahren, dieser Brief im Briefkasten jener Grundschullehrerin: liebe Frau so und so, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben mir Rückenwind gegeben, ich sag's mal mit meinen Worten. Sie haben mich unterstützt, Sie haben an mich geglaubt. Und dafür danke ich Ihnen. Herzliche Grüße, unterschrieben, und dann, sie traut ihren Augen nicht: Doktor so und so, Mediziner ist er geworden. Studiert mit Doktortitel, weil diese eine Frau, die Lehrerin, an ihn geglaubt hat und er nicht aufgegeben hat. Das war wie so ein Rückenwind. Gott glaubt auch an dich. Gib dich ihm hin. Rückenwind. Wo hast du schon Rückenwind erlebt in deinem Leben? Wo hast du gespürt, dass Gottes Kraft dich durchgetragen hat durch eine schwierige Situation, vielleicht durch eine über Tage oder Wochen andauernde Stresssituation, durch eine Krankheitszeit? Wo hast du Rückenwind Gottes erlebt? Das Zweite, das gibt es auch: Gegenwind. Beim Fahrradfahren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also bei mir ist es zumindest so, egal wohin ich fahre, ich habe eigentlich immer Gegenwind. Da fahre ich nach Ohndorf, Gegenwind, ich freue mich schon auf die Rückfahrt, ich mache da irgendeinen Besuch, dann komme ich zurück, wieder Gegenwind. Dieser fiese Wind hat sich irgendwie komischerweise heimtückisch gedreht, wieder Gegenwind. Also fahrt nicht mit mir zusammen. Aber vielleicht empfinde ich es auch nur so, keine Ahnung. Aber mir scheint, im Leben und im Glauben gibt's das auch. Dass wir manchmal den Eindruck haben, alles läuft gegen uns. Die Jünger Jesu, die Apostel, die erleben das noch in diesem Augenblick, wo sie doch erfüllt von Gottes Geist mit großer Vollmacht gepredigt haben, wo ganz viel Tolles passierte, wo Menschen aus aller Herren Länder sie verstanden haben durch ein Wunder. Ganz viel Rückenwind. Viele kommen zum Glauben, das lesen wir später, 3000 an einem Tag in Jerusalem. Eine große Erweckung. Und trotzdem, gleichzeitig gibt es schon Gegenwind auch. Rainer Preselke hat es ja eben gelesen. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Gut, das ist erstmal nur Ratlosigkeit, aber dann kommt der Spott, dann kommt der Gegenwind. Wir lesen weiter. Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Die sind doch bekloppt, die sind besoffen. Was die da rumschwafeln von ihrem Jesus und so, völlig übertrieben, völlig irrational. Liebe Gottes, das ist doch total sentimental. Gegenwind. Und dieser Gegenwind wurde wenig später auch zum richtigen Gegensturm, als schon in Jerusalem die Verfolgung losbrach. Petrus und Johannes wurden verhaftet. Und mit Stephanus wurde der erste christliche Märtyrer gesteinigt. Ihr Lieben, Gegenwind gehört dazu. Natürlich freue ich mich, wenn Menschen durch eine Predigt angesprochen sind und es Lob und Zustimmung gibt. Natürlich freut man sich da, keine Frage. Und wenn wir Online-Gottesdienste haben und dann bei YouTube so ein Daumen hoch ist, ein Like, das ist was Feines. Aber ihr Lieben, es ist auch ganz normal, wenn Gegenwind kommt. Jesus hat das mal so gesagt zu seinen Jüngern, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Und ihr Lieben, auch wir als Gemeinde, auch als Martinsgemeinde Hohenhorst, wir sollten nicht überrascht sein, wenn es eben nicht nur Zustimmung und Applaus gibt, sondern wenn wir auch auf Widerspruch und Ablehnung und Gegenwind stoßen. Im Gegenteil, wenn das alles ausbliebe, dann müssten wir uns ernsthaft Gedanken machen, ob wir überhaupt auf dem richtigen Kurs sind. Der sächsische Evangelist Theo Lehmann, der hat es mal so gesagt über den Wert einer Predigt: Hat sich keiner bekehrt, hat sich keiner beschwert, dann war es nicht viel wert. Das ist vielleicht etwas überspitzt, glaube ich. Ich würde das so nicht sagen. Aber darin steckt zumindest die Einsicht, dass eine klare Verkündigung eben nicht immer nur auf Gegenliebe stößt. Wer will sich denn schon ändern? Wer will sich denn schon in sein Leben reinreden lassen und sei es von Gottes Wort? Und diese Erfahrung machen nicht nur Pastoren, sondern jeder Christ, der seinen Glauben nicht versteckt und verschweigt, der auch in dieser Zeit in unserer Gesellschaft mutig für seine Überzeugungen eintritt, der wird Gegenwind erleben. Allerdings, wenn dann dieser Gegenwind kommt und wenn Widerstand kommt, dann sollten wir uns auch immer fragen, was ist genau der Grund dafür? Ist es wirklich der Inhalt? Ist es Jesus? Ist es das Evangelium, womit wir Anstoß erregen? Dann ist es recht. Oder sind es unsere eigenen, womöglich lieblosen Worte, liebloses Verhalten, fromme Arroganz oder Unbarmherzigkeit? Auch das gibt es unter uns Christen. Und für solche Dinge lohnt es sich nicht, eine Märtyrerrolle einzunehmen. Da sollten wir uns vielmehr an unsere eigene Nase fassen und fragen, was wir ändern müssen. Petrus, er reagiert auf den Gegenwind vorbildlich. Und wir lesen das weiter direkt im Anschluss an diese Verse. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Das finde ich wirklich klasse. Also, was können wir hier von Petrus lernen? Er nimmt den Widerstand der Zweifelnden und Fragenden zur Kenntnis. Und er nimmt sie ernst. Und er tritt in den Dialog mit ihnen. Ich will euch erklären, was hier geschieht, sagt er. Er kapselt sich nicht ab und sagt, ach, ihr habt eh keine Ahnung, bei euch ist Hopfen und Malz verloren. Ich will euch erklären, so ist der richtige Umgang auch mit kritischen, zweifelnden Zeitgenossen, Skeptikern. Dass wir freundlich, liebevoll bleiben und mit ihnen über unsere Erfahrungen und den Glauben ins Gespräch kommen. Ich will euch erklären. Und das finde ich klasse, er hat Humor. Leute, sagt er, wir sind doch nicht betrunken, denn, und die Erklärung, die ist cool, es ist doch erst um 9 Uhr morgens. Doch nicht um diese Uhrzeit. Später am Tag vielleicht, aber doch nicht jetzt. Das wünsche ich mir auch. Da ist eine große Lockerheit, eine Gelassenheit. Mit fröhlicher Lockerheit, gelassen und humorvoll auf Kritik reagieren. Das wünsche ich mir. Und dennoch. Es kommt dann auch bei Petrus eine glasklare Verkündigung über Kreuz und Auferstehung Jesu. Und als es dann wenig später hart auf hart kommt und Petrus vor Gericht gestellt wird und man ihm verbieten will, weiter von Jesus zu reden, da bleibt er fest und sagt, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also lernen wir, wie der Heilige Geist dem Petrus im Gegenwind stärkt. Er gibt ihm Liebe zu den Gegnern, Weisheit, Gelassenheit und Humor im Gespräch mit ihnen, Klarheit in der Verkündigung und Standfestigkeit und Treue im Bekenntnis. Daran wollen wir uns auch als Martinsgemeinde orientieren. Pfingsten bedeutet also, es gibt Rückenwind, es gibt Gegenwind und schließlich noch, es gibt drittens Aufwind. Aufwind ist ja was Fantastisches. Das ist ja das, was sich diese riesigen Greifvögel, Adler und Co. zunutze machen, um ihr großes Körpergewicht kraftsparend in die Höhe zu bekommen. Der Andenkondor, das ist ja einer der größten Greifvögel überhaupt. Er bringt seine, Wahnsinn, wie schwer der Kerl ist, 15 Kilo. Bis zu 15 Kilo wiegt dieses Vogelvieh und er bringt diese 15 Kilo nur dadurch in die Höhe, dass er also seine 3 Meter Flügelspannweite dazu nutzt, um dann mit der Thermik an den Felswänden der Anden nach oben getragen zu werden. Auch das gehört zu Pfingsten. Der Heilige Geist will uns Aufwind geben. Das heißt, dass wir eben nicht auf unsere eigene Kraft, auch nicht auf unseren eigenen Glauben vertrauen sollen, denn der ist schwankend, sondern dass wir uns einfach fallen lassen können in die ausgestreckten Arme Gottes, in die starken Arme Gottes. Seine Gnade ist der Aufwind, der uns nach oben trägt zum Himmel, so wie den Andenkondor. Und so lesen wir direkt nach der Pfingstgeschichte, was für die ersten Christen in Jerusalem, was das war, diese Flügel des Adlers. Diese Flügel, die werden so beschrieben, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das waren also ihre Flügel, mit denen sie den Aufwind Gottes erfahren konnten. Und das wünsche ich mir auch für uns alle, dass wir auch so getragen werden, dass wir beständig bleiben in der Lehre Apostel, also am Wort Gottes, an der Bibel bleiben und in der Gemeinschaft untereinander. Das geht auch mit 1,5 Metern Abstand. Eine Gemeinschaft, die diese Abstände überwindet im Herzen. Im Brotbrechen, das ist das Abendmahl, und im Gebet. So wächst Gemeinde, so weht der Wind Gottes, der Heilige Geist. Das ist Pfingsten. Amen.